Nun, bei dieser Gelegenheit, jetzt in der Adventszeit, beginnen wir mit einer neuen Predigtreihe. Wir werden uns mit den ersten beiden Kapiteln des Matthäusevangeliums beschäftigen, den ersten Jahren im Leben von Jesus. Und heute werden wir die Herkunft, die Verwandtschaft von Jesus etwas genauer miteinander anschauen. Matthäus eröffnet sein Schreiben mit einer Überschrift, die deutlich aufzeigt, wer die Hauptperson in seinem Evangelium sein wird. Er beginnt so: Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Der erste Name, den er erwähnt, ist Jesus Christus, und das ist auch die Hauptperson des Evangeliums, wie ja die meisten von uns wissen. Dieser erste Satz zeigt jedem Juden, der die Geschichte Israels kannte, für wen Matthäus Jesus hält. Allein schon die Bezeichnung Jesus Christus ist dermaßen eindeutig, wen er mit diesem Namen bezeichnet. Jesus war ja damals ein verbreiteter Name wie Hans oder in meinem Jahrgang Jürg, oder gibt immer so Namen, die häufen sich. Jesus war kein außergewöhnlicher Name in jener Zeit, aber der Zusatz Christus, der Gesalbte, war sehr bedeutungsvoll. Was hier Matthäus sagt, ist, dass wir es hier mit dem messianischen König der Juden zu tun haben, den Israel sehnlichst erwartete. Ja, Jesus ist der Christus. Und für uns ist das, wir verbinden das immer Jesus Christus. Wie wenn das Jesus der Vorname, Christus der Nachname, oder wie das halt dazu gehört. Aber Jesus ist der Christus, hat eine ganz besondere, wichtige Bedeutung. Johannes schreibt am Schluss seines Evangeliums: Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Der wesentliche Inhalt der Verkündigung des Evangeliums unter den Juden bestand gerade darin, ihnen zu beweisen, dass dieser Jesus aus Nazareth der Christus ist. Und so lesen wir in der Apostelgeschichte über den Dienst des Paulus. Paulus trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Christus ist. Also wenn Matthäus von Jesus Christus spricht, hat er damit bereits gesagt, wer dieser Jesus ist. Und nun bekräftigt er diese Aussage, indem er auf zwei oder die beiden wichtigsten Vorfahren von Jesus hinweist, Abraham und David. Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Das ist bemerkenswert, weil Gott Abraham und David die wichtigsten Versprechen der Heilsgeschichte gegeben hatte. Abraham versprach Gott einen Nachkommen, durch den Menschen aller Nationen gesegnet werden. Er sagt ihm: Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und dieses Versprechen greift Paulus dann später gegenüber den Galatern auf und erklärt das folgendermaßen: So verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seine Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens sagt Gott nicht: Und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede: deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus, der Messias. Genau auf das nimmt Matthäus Bezug, wenn er sagt, der Sohn Abrahams. Eben dieser versprochene Retter, der Retter, durch den alle Völker, alle Nationen gesegnet werden. der, der Menschen aus der Verlorenheit heraus rettet. Und der zweite, der König David, ihm versprach Gott, dass ein Nachkomme von ihm den ewigen Thron besteigen würde. Ich will dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Damit war zunächst der König Salomo gemeint, der den Tempel in Jerusalem baute. Doch Salomos Thron war nicht ewig. Das israelitische Königtum kam 586 vor Christus komplett zum Erliegen bis heute. Es gibt keinen König in Israel und seit 586 vor Christus gab es keinen König mehr. Deshalb warteten die Juden auf diesen zukünftigen König, der das ewige Königreich aufrichten wird, den ewigen Thron Davids besteigen und der das Friedensreich schaffen wird, auf das alle ja bis heute noch warten, ein Reich des Friedens, eine Welt des Friedens. Und deshalb werweisten die Menschen damals, ob Jesus dieser König sein könnte. Einmal als Jesus einen gehörlosen und blinden Mann heilte, staunten die Leute, sie waren komplett überrascht und sie fragten sich untereinander, ist er denn etwa der Sohn Davids? Ist das der König, auf den wir warten, den uns Gott versprochen hat oder den er David versprochen hatte? Und nach der Auferstehung von Jesus war den Jüngern offensichtlich klar, dass Jesus dieser König ist. Und sie fragten ihn kurz vor seiner Himmelfahrt, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? In der Offenbarung wird uns gezeigt, dass Jesus über allen Königen und Mächtigen steht. Johannes sah in einer Vision einen Reiter auf einem weißen Pferd daherreiten und er hatte viele Kronen auf seinem Haupt und auf dem Mantel, den er trug, war zu lesen, König über alle Könige, Herr über alle Herren. Er hatte eine Vision vom König, von Jesus. Jesus ist der versprochene Retter, durch den jeder Mensch gerettet werden kann. Und er ist der König, der das ewige Friedensreich herstellen wird. Mit der Überschrift, in der Matthäus Jesus mit seinen Vorfahren David und Abraham erwähnt, sagt uns Matthäus unmissverständlich, dass Jesus der erwartete Christus ist. Gut, oh Matthäus, Abraham und David zuerst hervor, denn nun folgt die Aufzählung von 42 Vorfahren. Ihr könnt gerne diesen Text zu Hause dann mal euch noch anschauen. Diese ersten 17 Verse, könnt überhaupt die zwei Kapitel, die werden wir ja dann miteinander noch genauer anschauen. Könnt ihr auch jetzt, wenn ihr die Bibel habt, natürlich öffnen. Das sind diese 42 Vorfahren werden da erwähnt. Und ich weiß nicht, wenn Matthäus nicht zuerst so die große Linie aufgezeigt hätte von der Sohn Davids und Abrahams, ob wir wirklich die richtigen Namen, die wichtigsten Namen herausgefunden hätten aus dieser Liste von 42 Vorfahren. Wir werden heute Morgen die zusätzlichen 40 Namen nicht anschauen, obwohl man zu einigen Personen viel erzählen könnte. Das würde dann etwa 2 Uhr am Nachmittag werden. Aber wir lassen es jetzt bei unserem Zeitrahmen. Wir konzentrieren uns aber auf die Struktur der Aufzählung, die Matthäus übrigens selber erklärt. Vers 17, insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylonien bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Er teilt die Aufzählung also in drei wichtige geschichtliche Zeitabschnitte ein. Der erste Zeitabschnitt beginnt mit Abraham, der das Grundversprechen bekommen hat von Gott, führt über die Verbannung in Ägypten, die Knechtschaft in Ägypten, Mose, der sie befreit, Wüstenwanderung, dann die Besiedlung des Landes, die Richterzeit bis hin zum König David. Das ist also der erste Zeitabschnitt. Der zweite Zeitabschnitt, den er hier nimmt, ist von David, dem König David, bis zum Niedergang des israelitischen Königreichs. Das war dann das Südreich war vorher, das Nordreich nachher. Das wurde 586 wurde Jerusalem vom babylonischen Reich quasi niedergemacht. Es wurde besiegt. Die Mauern in Jerusalem wurden geschleift, der Tempel wurde eingerissen und Israel, die übrig gebliebenen, wurden nach Babylon verschleppt. Das ist dann die babylonische Gefangenschaft. Und das ist der zweite Zeitabschnitt, also der Niedergang des davidischen Königreiches, das dann mit 586 vor Christus eigentlich abgeschlossen war. Und dann die dritte Zeit ist die Zeit von der babylonischen Gefangenschaft, Wiederherstellung Jerusalems, Wiederaufbau des zweiten Tempels bis hin zur Geburt von Jesus Christus. Er hat also das in diese drei Zeitabschnitte eingeteilt. Und jeder der drei Zeitabschnitte beinhaltet 14 Generationen. Und da die ersten 14 Generationen einen Zeitraum von ungefähr 1000 Jahren umfassen, hier sehen wir fast 1000 Jahre, nicht ganz, und diese so ungefähr je 500 Jahre, der zweite ist etwas länger als der erste, können wir davon ausgehen, dass wir nicht erwarten können, dass uns Matthäus einen lückenlosen Stammbaum hier liefern wollte. Offensichtlich wollte Matthäus eben keinen lückenlosen Abstammungsplan von Jesus überliefern. Vermutlich wollte er zwei Sachen damit erreichen. Erstens wollte er dadurch vermutlich erreichen, dass man diese Liste besser auswendig lernen konnte. Ganz schlicht und ergreifend, das war damals an sich noch ein wichtiges Kriterium. Die Einteilung in drei Zeitabschnitte mit je 14 Generationen erleichterten das Auswendiglernen. Übrigens sind Sprachrhythmen und Strukturierungen von Texten ein oft verwendetes stilistisches Mittel. Ganz besonders finden wir dieses Mittel in den Psalmen. Da gibt es ganz interessante Strukturen in den Psalmen. Da gibt es Psalmen, da jeder Abschnitt beginnt mit dem nächsten Buchstaben des Alphabets und so weiter, weil es gibt viele Juden, und damals, ich weiß nicht mehr, wie das heute ist, die konnten den ganzen Psalmen, die ganzen 150 Psalmen auswendig aufsagen. Ihr könnt ja mal beginnen mit Üben, mein Projekt bis nächsten Advent, oder? Können wir alle Psalmen auswendig? Und das konnten sie auswendig lernen, weil diese Psalmen strukturiert sind, sprachlich stilisiert. Man konnte sich das einprägen, das ist für uns schwieriger, weil für uns sind die Psalmen nicht Poesie, sondern Prosa. Für einen Hebräer, im Hebräischen ist das Poesie. Und Poesie lässt sich ja viel leichter auswendig lernen, als wenn etwas in Prosa geschrieben ist. Und so kann er einfach so das als stilistisches Mittel das verwendet haben, dass man sich das besser merken kann. Und zweitens übermittelt diese Stilisierung des Textes eine zusätzliche Botschaft. So sehen es jedenfalls viele Ausleger. 7 als die Zahl der Vollkommenheit. Es gibt ja diese Zahlen, denen man Bedeutung zumisst. Und 7 ist eben die Zahl der Vollkommenheit. Und die Doppelung dieser Zahl zur Summe 14 würde dann sozusagen auf eine absolute Vollkommenheit hinweisen. Und hinzu kommt, dass die Zahl 3 eine heilige Zahl ist, das leitet man davon ab, weil Dreieinigkeit Gottes und so weiter. Und diese drei Zeitabschnitte sollen aufzeigen die Heiligkeit dessen, was hier geschehen war. Ein Hinweis auf göttliches Handeln. Die wunderbare Botschaft wäre, dass in Jesus Christus der heilige Gott gehandelt und sein Heilsversprechen vollkommen erfüllt hat. Nun, ob man das so sehen soll, weiß ich selber wirklich nicht. Ich wollte euch das einfach sagen, es könnte sein. Wenn wir uns jetzt noch einem Problem in der letzten 14er Gruppe zu, es gibt also einige Probleme im Zusammenhang mit diesem Stammbaum, aber da könnt ihr euch selber mal damit beschäftigen. Aber eins möchte ich herausgreifen. Zwar in der letzten 14er Gruppe, sie umfasst nämlich nur 13 Namen statt 14. Ein riesiges Problem, oder? Vielleicht 3x 14 und wir haben 2x 14, einmal 13. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt dem Matthäus ein Fehler unterlaufen? Konnte der plötzlich nicht mehr zählen? Was schwer nachzuvollziehen ist? Oder wenn man das nicht dem Matthäus in die Schuhe schieben will, könnte man ja vielleicht davon ausgehen, dass irgendwie ein Fehler in der Überlieferung geschehen ist und dann dieser 14. Name irgendwie irgendwo hängen geblieben ist, so wie ein Mail irgendwo im Netz hängen bleibt und plötzlich nicht ankommt, so ist dann der 14. Name hängen geblieben. Ich bin jedoch der Meinung, dass kein Name verloren ging und sich Matthäus bestimmt nicht verzählt hatte. Zum Schluss der Aufzählung schreibt er, Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, aus der Jesus gezeugt wurde, der Christus genannt wird. Mit großer Wahrscheinlichkeit zählte Matthäus Maria mit. Es wird hier nämlich nicht gesagt, dass Josef Jesus gezeugt hätte, wie das bei den vorangehenden Namen der Fall ist. Er sagt nur, dass Josef der Mann der Maria sei. Nicht Josef zeugte Jesus, sondern Jesus wurde aus Maria gezeugt. Das ist nun wirklich ein bisschen eine sonderbare Aussage, oder? Das habt ihr vielleicht auch noch nie gehört, außer in der Bibel. Aus einer Frau gezeugt. Aus Maria gezeugt. Doch ich denke, damit weist Matthäus auf eine wichtige Tatsache hin. Wie die meisten von uns wissen, war Maria noch Jungfrau, als sie Jesus empfangen hatte. Josef war also an der Zeugung nicht beteiligt. Das werden wir dann das nächste Mal in dieser Reihe noch genauer anschauen. Das war für ihn eine Katastrophe, als er das realisierte. Am Anfang der Bibel, also gleich nach dem Sündenfall, gibt es eine interessante Aussage von Gott. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen. Das ist wieder der Nachkomme, den Gott damals schon angekündigt hat, den er dann Abraham versprochen hat und David gesagt hat, und dieser wird das Königreich errichten. Und ihrem Nachkommen. Entschuldigung, das ist es, ihrem Nachkommen. Hier wird zum ersten und einzigen Mal von der Nachkommenschaft einer Frau gesprochen in der Bibel, an keinem anderen Ort, nur hier. Der Nachkomme der Frau. Das ist ganz untypisch. Das ist ein erster Hinweis auf die Tatsache, dass dieser Nachkomme nicht auf einem normalen Weg gezeugt werden wird. Und der Prophet Jesaja präzisiert das später und schreibt, seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Ich meine, dass Matthäus Maria als 14. Generation zählte und damit auf die Erfüllung dieser beiden Aussagen in Genesis und Jesaja hinwies. Das wäre mein Lösungsvorschlag. Nun möchte ich euch auf eine Besonderheit bei dieser Aufzählung hinweisen. Es ist nämlich ungewöhnlich, dass Frauen erwähnt werden. Doch hier werden nebst Maria noch vier weitere Frauen erwähnt. Die erste Frau, die erwähnt wird, ist Tamar. Die Bibel widmet dieser Geschichte ein ganzes Kapitel in Genesis 38, interessant zu lesen, würde ich euch auch empfehlen. 1. Mose Kapitel 38. Tamar war mit einem Sohn Judas. Judas ist der Stammvater, aus dem Stamm kam Jesus. Ist noch sehr spannend eigentlich. Also mit einem seiner Söhne verheiratet. Dieser Sohn starb, bevor sie Kinder bekamen. Und nach der damaligen Sitte musste der Bruder des Verstorbenen mit seiner Schwägerin Kinder zeugen, die dann als Kinder und Erben des verstorbenen Bruders galten. Schwagerehe nennt man das. Judah versprach Tamar dann, dass er ihr später seinen jüngsten Sohn Schela geben würde, doch er hielt das Versprechen nicht ein, er gab dann ihm eine andere Frau. So ergriff Tamar die Initiative, sie verkleidete sich als Prostituierte, stellte sich an den Weg, an dem Judah vorbeikommen musste. Und so kam es tatsächlich dazu, dass Judah mit ihr verkehrte. Muss ich sich mal vorstellen, Stammvater von Jesus ist unterwegs, sieht eine Prostituierte, denkt, ja, gehe ich mal hin. Bezahlten Sex. Er erkannte seine Schwiegertochter nicht, warum weiß ich auch nicht, wie die das gemacht haben. Vermutlich waren die verschleiert. Aber in dieser Begegnung wurden Zwillinge gezeugt, Peres und Serach. Eine verstoßene und verachtete Frau bekommt ein Kind, das ein Vorfahre des ewigen Königs ist. Ich finde das unglaublich faszinierend. Und noch unter diesen Umständen. Die zweite Frau ist Rahab, die in Jericho als Prostituierte lebte. Sie unterstützte die Israeliten bei der Eroberung Jerichos und verehrte und diente seither dem Gott Israels. Sie heiratete Salmon, dem sie Boas gebar. Eine Heidin wird Mutter eines Vorfahren von Jesus, unserem Retter. Die dritte Frau ist die Moabiterin Ruth. Über dem Volk der Moabiter lag ein schweres Urteil Gottes. Die Moabiter, so heißt es im 5. Buch Mose, die Moabiter sind von der Gemeinde des Herrn ausgeschlossen und niemals, nicht einmal in der 10. Generation dürfen ihre Nachkommen an den gottesdienstlichen Versammlungen teilnehmen. So ein ganz schweres Urteil. Das haben sie, weil sie dem Volk Israel nicht halfen, weil sie sich verweigerten, sie zu unterstützen. So gehörte Ruth zu einem von Gott verstoßenen Volk. Trotzdem verehrte und diente Ruth dem Gott Israels. Und Gott würdigte diese treue und hingebungsvolle Frau, indem er ihr Obed schenkte. Ein Kind, das ein direkter Vorfahre unseres Erlösers ist. Damit zeigt uns Gott, wie gnädig er ist, wenn sich ein Mensch vor ihm demütigt und ihm dient, egal aus welchem Volk er kommt und wie vernichtend sein Urteil über diesem Volk ist. Und schließlich wird auch noch Bathseba erwähnt. Vermutlich ist ihre Geschichte den meisten von uns bekannt. Bathseba hatte mit dem König David die Ehe gebrochen, worauf David ihren Mann Uriah ermorden ließ. Um dieses schreckliche Ereignis in Erinnerung zu rufen, schreibt Matthäus nicht, dass sie die Frau David sei, obwohl das auch stimmen würde, denn als Salomo gezeugt wurde, da war Uriah schon tot und Bathseba war offiziell die Frau des Königs Davids. Offensichtlich wollte Matthäus, dass wir uns an diesen Ehebruch und Mord erinnern. Und deshalb schreibt er, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Wie taktlos, oder? Das einfach so zu sagen und einfach das nicht, jetzt einfach mal zu vergessen, was damals war. Man kann sich schon fragen, warum Matthäus ausgerechnet auf diese vier Frauen aufmerksam machen musste, über die man besser diskret geschwiegen hätte. Man hätte die anderen Frauen erwähnen können, die jetzt hier nicht erwähnt sind, die nicht so gebrochene und zerbrochene Lebensläufe hatten. Aber ich bin natürlich begeistert, dass er das so gemacht hat. Denn dadurch macht er uns auf zwei wichtige Tatsachen aufmerksam. Erstens zeigt Matthäus den Juden und uns, dass zu den Vorfahren von Jesus Frauen gehören, die nicht jüdischer Herkunft waren. Damit ist eindeutig bewiesen, und das haben wir jetzt mit dem Epheserbrief mitbekommen, das war ein Riesenproblem im Denken der Juden. Aber damit hat Matthäus auf eine ganz schlichte Weise eindeutig bewiesen, dass Gott von jeher nicht nur das Volk Israel im Blickfeld seines Heilshandels gehabt hatte, sondern er hatte immer die Menschen aus allen Nationen im Blick. Schon immer. Schon beim Versprechen gegenüber Abraham, durch deinen Samen werden alle Nationen gesegnet werden. Immer. Sogar Menschen aus Nationen, die unter seinem besonderen harten Urteil standen, so wie das Volk der Moabiter, zu dem Ruth gehörte. Gott hat immer alle Menschen im Blick gehabt. Und zweitens zeigt Matthäus, dass Gott Menschen mit zerbrochenen Lebensgeschichten nicht verachtet und nicht zur Seite stellt. Wenn sich ein Mensch Gott zuwendet, mag seine Vergangenheit noch so unmoralisch gewesen sein, so kann Gott aus diesem zerbrochenen Leben Großartiges werden lassen. Frauen, die in der damaligen Gesellschaft verachtet wurden, würdigte Gott. Er ist eben der Gott, der zerbrochene Menschen wieder aufrichtet und sich dabei nicht an den heuchlerischen gesellschaftlichen Normen orientiert. Und dieses großartige Verhalten Gottes wird auch in den Psalmen hervorgehoben. Es gibt viele, viele Beispiele natürlich in der Bibel dafür. Gott schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Und als Jesus einmal in seiner Heimatstadt Nazareth die Synagoge besuchte, reichte man ihm eine Schriftrolle des Propheten Jesaja, um darin vorzulesen. Er rollte sie auf und las aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen und den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das war eine Selbstoffenbarung von Jesus. Er stand in dieser Synagoge und las das und jeder hätte sehen müssen, das muss er sein. Aber nein, sie haben das leider nicht verstanden, dass genau der vor ihnen steht, von dem hier nämlich geschrieben ist. Aber uns zeigt das, wie gnädig Jesus ist. Er verkörpert dieselbe Haltung, die wir bei Gott finden. Was könnten wir auch anders erwarten? Er ist schließlich der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst. Wie könnte man etwas anderes erwarten? Ich könnte mich immer nur ärgern, wenn ich höre, wenn Leute erklären wollen, dass der Gott des Alten Testaments ein anderer sei als der des Neuen Testaments. Das ist ein fertiger Blödsinn. So etwas kann man nur behaupten, wenn man keine Ahnung von Zusammenhängen in der Schrift hat. Jesus ist Gott. Und Jesus ist genauso barmherzig wie sein Vater. Und gerade dieses Geschlechtsregister, diese Vorfahren zeigen ja, wie Gott immer barmherzig war. Barmherzig über diesen Frauen, die ein zerbrochenes Leben hatten. Nicht alles war lupenrein gelaufen. Aber Gott erbarmte sie und würdigte sie. Deshalb kann jeder Mensch, der sich Jesus zuwendet, diese Gnade und Barmherzigkeit erfahren, wie das diese vier Frauen erfahren hatten. Und Gott hat sie gewürdigt, noch bis heute, dass wir heute hier von ihnen sprechen können. Er wollte, dass Matthäus das erwähnt. Er wollte nicht, dass man darüber schweigt. Und ich bin fast sicher, ganz sicher kann ich ja nicht sein, aber fast sicher, dass Gott wollte, dass wir seine Gnade und Barmherzigkeit daran erkennen. Dass er zerbrochene Leben wiederherstellt. Dass das sein Sohn noch heute tut. Und wenn du im Herzen zerbrochen bist, vielleicht sieht man das dir nicht an. Vielleicht bist du happy-clappy. Aber vielleicht bist du innerlich zerbrochen. Dann lass dich von Jesus heilen. Er ruft uns zu. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auf euch auflege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus ist nicht einfach ein Mensch, wie das viele meinen. Vielleicht sind sie noch davon überzeugt, dass er ein besonders guter und vorbildlicher Mensch war. Einige sehen ihn sogar als einen Revolutionär, was er in der Weise, wie es diese Leute verstehen wollen, nie war. Jesus ist kein normaler Mensch. Jesus ist der Christus. Ganz Mensch, ganz Gott. Er ist König über alle Könige und Herr über alle Herren. Und das Großartige dabei ist, dass dieser König zu uns auf die Erde gekommen ist und für unsere Schuld am Kreuz starb, damit Zerbrochenes wieder ganz wird, damit Kaputtes heil wird und neu wird. Für das starb er am Kreuz. Paulus sagte das einmal so: Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das finde ich einer der schönsten Weihnachtsverse überhaupt. Er wurde arm, er ist auf diese Erde gekommen, damit wir, die wir wirklich arm sind, reich werden können. Hast du diesen Reichtum schon bekommen? Ist Jesus dein Herr und dein König? Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Du bist auch gerecht und heilig. Doch wenn Menschen sich vor dir beugen und vor dir demütigen, so erfahren sie deine großartige Barmherzigkeit. Und dass du zerbrochene Leben heil machst. Dass du Menschen würdigst, die wir vielleicht zur Seite stellen würden. Und das hast du gezeigt, nur schon bei den Vorfahren deines Sohnes. Du schämst dich nicht für diese Menschen. Du schämst dich nicht für diese vier Frauen. Denn es sind Frauen, die sich vor dir gebeugt haben, die dich verehrt haben. Und du würdigst sie bis zum heutigen Tag. Und so kannst du bis heute durch deinen Sohn Jesus Christus in unserem Leben, auch wenn es zerbrochen ist, Neues hervorbringen. Heilung, Geborgenheit, Friede und Freude schenken. Und wir danken dir, dass du, Herr Jesus, arm geworden bist für uns. Du hast diese Herrlichkeit beim Vater verlassen, bist in diese Welt gekommen, hast dich verachten, verspotten, verfolgen und töten lassen. Einfach weil du uns liebst. Und damit hast du uns einen unglaublichen Reichtum geschenkt. Wir beten dich an und danken dir. Amen.